Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey, Spitzenreiter, ich bin gerade auf dem Schiff und probe für meine aktuelle Tour. Das ist jetzt nichts Neues, aber ich bin in Marseille. Und Marseille, das hat ganz viel mit Franz Beckenbauer zu tun, das hat viel mit Weltmeisterschaft zu tun. Und da gibt es eine sehr spannende Geschichte, die muss ich euch erzählen, weil da habe ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Was haben wir denn noch in dieser Folge?
Ja, der Kalli, der, wenn ich das richtig sehe da oben, ne, wenn ich da so die Skisprungschanze hochgucke, dann sehe ich ihn da ganz oben stehen. Da wird uns gleich Gerd Rubenbauer ein paar Sätze zu sagen, was der Kalli da oben macht. Ich hingegen freue mich, dass Friedhelm Funkel mir eine leckere Suppe am Flughafen in München ausgegeben hat und zittere ja. Dem Wochenende entgegen, denn da gibt's am Samstagnachmittag zwei Abstiegsfinals.
Ja, aber Tobi, du hast das so lapidar gerade gesagt. Also der hat dir ja die Suppe aus einem ganz bestimmten Grund ausgegeben. Und dieser Grund,
das glaube
ich nicht,
dass es aus einem bestimmten Grund war. Aber
doch, der hat mich so ein kleines bisschen, also ich hatte ein bisschen Sorge um dich. Warum? Das erfahrt ihr in dieser Folge. Wir reden auf jeden Fall ganz viel über Fußball und über Mentoren. Denn jeder von uns hatte jemanden, der ihm quasi auf den Weg geholfen hat und die richtige Bahn sozusagen bereitet hat. Und wer das in unserem Fall war, das erfahrt ihr in dieser Folge. Habe ich das gut gesagt? Wo ist Kalli überhaupt? Tobi, wo ist Kalli überhaupt?
Der ist in Thailand und trainiert Skispringen. Aber auch das machen wir jetzt nach der Musik. Okay. Los geht's.
Let's go.
Echte Champignons XXL. Ups, sorry.
Echte Champions XXL. Die Fußballrunde. Mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund.
Der internationale Fußball-Podcast des Herzens ist zurück. International deswegen, weil wir mal wieder uns in unterschiedlichsten Zeitzonen tummeln und auch wettermäßig, glaube ich, einiges zu bieten haben. Ich einen sehr grauen Himmel in Köln.
Ja.
Matze, du einen sehr blauen Himmel, würde ich vermuten. In wo gerade?
Aktuell in Marseille. Ich liege im Hafen und das Wetter ist durchwachsen. Also es ist leicht bewölkt, aber blau. Und wenn die Sonne rauskommt, ist es sogar warm. Aber warm heißt dann vielleicht so 17 Grad. Und Kalli, du bist wo?
Ich bin im Moment in Hua Hin, im Hotel Zentara. Das ist der Sommersitz oder Wintersitz des Königshauses und ein ganz guter Freund aus Thüringen. Du weißt, meine Mutter ist in Thüringen geboren, ist hier der absolute Hoteldirektor. Hier habe ich jetzt zwei, drei Veranstaltungen. Ich bin nur kurz hier. Ich wollte eigentlich einen Monat früher, aber da hatte ich ja meine Augenoperation, neue Linsen, musste das verschieben. Jetzt muss ich mich hier doppelt schlagen. Von hier geht's dann nach Bangkok, Matze, wo du warst, im Sofitel. Und da halte ich noch schnell einen Vortrag vor der Botschaft im Goethe-Institut. Und dann geht's auch schon zurück nach Deutschland. Ich musste warten. Zunächst der Geburtstag von Volker Struth, eine gigantische Veranstaltung. Ich war richtig gerührt, weil auch mein Freund Volker Struth, dem ich ja da ein bisschen geschubst habe, dass er da hinkommt, noch so bescheiden, die Oma, wo er groß geworden ist, alle Prominenten, die er sich vorstellen konnte.
Kalli, ja. Das ist, ich liebe dich einfach dafür. Wir haben die Frage gestellt, wo bist du gerade? Und du bist jetzt schon wieder bei der Oma von,
ja, ich erkläre dir
bei
doch.
Der Oma von Volker Struth. Das musst du auch erstmal hinbekommen.
Ich bin jetzt, ja. Ich musste schnell dahin. Ja. Jetzt bin ich in Hua Hin, hab hier auch ein, zwei Vorträge. Und zum Abschluss fahre ich jetzt, wo du warst. Matze, wo ich schon noch geholfen habe.
Beim Oliver.
Sofitel.
Oliver.
Und von da geht beim Oliver. Ja, ja. Beim Oliver Schnarz. Das ist in Kölner dann, hier in Thüringen.
Ja, ich weiß.
Und da mache ich dann für die Botschaft im Goethe-Institut einen Vortrag, unter anderem auch Weltmeisterschaftschancen, tralala. Und dann geht's nach Hause. Wisst ihr warum?
Nee.
Weil einer meiner besten Freunde 66 wird. Frankie Lussem, der bestinformierteste Journalist im Fußball, ja, vom Kick, und seine Frau 55. Deswegen geht hier alles ein bisschen
hoppla. Wie alt ist die Oma
aber
vom
blauer
Frankie?
Blauer Himmel.
Boah, wie alt ist die Oma?
Blauer
wie alt ist
Himmel
die Oma vom
am Meer, 28 Grad. Lecker, lecker, lecker.
Also, Tobi, ich bin auf jeden Fall heute in Marseille und bin morgen in Barcelona. Wenn der Podcast raus ist, glaube ich, dann war ich schon in Barcelona. Und das Stadion, das Nou Camp, ist, glaube ich, immer noch nicht komplett fertig. Ich war ja schon vor anderthalb Jahren da war es eine komplette Baustelle. Da habe ich dann sozusagen bei dieser Barca World mich da rumgetrieben und so und habe als Cristiano Ronaldo was gedreht, war im Barca-Shop und habe quasi ein Trikot geklaut. Also natürlich nicht wirklich, sondern ich habe nur so getan. Also ich habe es gekauft, dann habe das Trikot in die Tasche getan, bin dann rein in den Barca-Shop und dann haben wir draußen die Kamera angeschmissen und ich bin rausgelaufen, als hätte ich es geklaut. Aber das Lustige ist, die Sicherheitsleute haben nicht gerafft, dass ich das Trikot vorher gekauft habe und sind dann hinter Cristiano Ronaldo hergelaufen. Das ist aber jetzt schon anderthalb Jahre her. Keine Ahnung, ob die mich da gleich morgen dann empfangen werden oder reinlassen überhaupt, wenn ich da als Ronaldo verschnitt oder ich
also
weiß noch nicht.
Also könnte die letzte Folge Echte Champions mit Matze Knob sein, das wollen wir festhalten, weil vielleicht sitzt der morgen schon im Gefängnis des Camp Nou, da gibt es bestimmt ein Gefängnis. So wie es auf Schalke doch eine eigene, was gibt es da, eine Kapelle gibt, da wird es in Barcelona doch, also wir wurden zweimal habe ich mit Taschenräubern was zu tun gehabt. Wie gesagt, Taschendieben. Beide Male war es in Barcelona. Also insofern, da muss es auch ein Gefängnis
sein. Der Knast
tschüss,
Nu.
Tschüss, Matze.
Der Knast Nu. Ja. Übrigens, da fällt mir ein, ich war 1998 übrigens, damals noch mit jungem Führerschein, wenn man so will, war ich mit einem Wohnmobil bei der Fußball-WM in Frankreich. Und ich war auch hier in Marseille. Und ich kann mich erinnern, es hieß, Marseille ist eine der Städte in Europa, Kalli, der wird das besser wissen noch als ich, wo auf jeden Fall man ein bisschen aufpassen muss. Und ich so, ja, kein Problem, das kriegen wir schon alles hin und so weiter. Und dann haben wir das Wohnmobil auf dem Parkplatz geparkt, sind zum Stadion gelaufen. Und was soll ich sagen, als ich wiedergekommen bin, war das Wohnmobil aufgebrochen. Ne? Und es war nichts weg, außer ein Fila-Pullover, der noch eingepackt war. Den hatten sie mitgenommen, aber in der Tat muss man sagen, in Marseille muss man ein bisschen aufpassen. Aber ich habe das Stadion schon eben gesehen. Das sieht ja auch aus wie so ein UFO, ne? Also Wahnsinn.
Du hättest dich damals schützen können. Du hättest natürlich einen unserer beliebtesten und größten Kommentatoren einfach fragen können. Marseille Reif, der war damals im Ford.
Ja, natürlich, Marseille Reif.
Und der kennt sich aus, der ist mit allen Wassern gewaschen.
Ich habe in Marseille zwei unterschiedliche große Erfahrungen gemacht. Einmal bei der Turnier, wie du so schön sagst, Frankreich-Turnier. Ich muss sagen, boah, verdammt und zu genäht. Da war das, ich würde sagen, organisierte Verkehrschaos. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich wurde wahnsinnig. Ob du zu Fuß gegangen bist, mit dem Auto gefahren bist, Chaos, Chaos, Chaos. Jetzt gibt das Schöne. Nach der Weltmeisterschaft, ein paar Jährchen vorher, in den USA, war ich auch in Marseille, versteckt, über Nacht, keiner hat mich gesehen. Wie ich da ankam, dann habe ich Rudi Völler überredet. Und dann ist Rudi Völler 94 nach Leverkusen gegangen, hat noch zwei Jahre gespielt. Wir hatten Glück, dass wir 96 nicht abgestehen sind, mit vielen, vielen Verletzten. Rudi hat gesagt, Schluss, Galle, ich mache nichts. Jetzt kann ich in diesem Jahr schon zum 30. Jahr gratulieren, wo er weitergearbeitet hat. Er hat mir 96 gesagt, Galle, du kannst mir am Arsch lecken, ich mache nichts mehr. Und jetzt werde ich ihn in USA die Urkunde überreichen im Juni. Mensch, dafür, dass er aufhören Altes, hast jetzt noch 30 Jahre gearbeitet, das ist doch nicht schlecht. Beides vom Ursprung von der Geburt in Marseille.
Tobi, da muss ich kurz einhaken bei dem Verkehrschaos, was Kalli beschrieben hat, das kann ich nur bestätigen. Und es gibt eine Geschichte, die habe ich noch nie erzählt. Ich würde sie ausnahmsweise kurz mal eben euch kredenzen. Das Verkehrschaos war wirklich verrückt, denn ich bin ja mit dem Wohnmobil durch Marseille und dann war ich in einer Straße sehr eng. Es war eine breite Straße und parallel zu der breiten liefen zwei kleine sozusagen. Ja, also nur getrennt durch irgendeinen Bordstein. So, und da waren ganz viele Autos, hatten da geparkt und ich damit meinem Wohnmobil da durchgezirkelt, weil ich natürlich einen Parkplatz gesucht habe. Und auf einmal hatte sich ein Franzose, es standen alle Autos links, ein Franzose hatte sich rechts so hingestellt, dass ich mit meinem Wohnmobil nicht da durchkam. Ich so, scheiße, jetzt stand ich da, hinter mir zwei oder drei Busse mit Fans, alle am Hupen, weißt du? Fahr, fahr, also auf Französisch, ne? Conduire, conduire, conduire. So, der Polizist, stand ein Polizist, 10 Meter weg, war am Winken, ich sollte fahren, ich ausgestiegen, ich sag, hör mal, Kollege, ich kann hier nicht fahren, der steht hier mit seinem Auto, da passt hier nicht durch, der Polizist, fahr, fahr, so, ich wieder rein, hinter mir am Hupen, der Polizist, fahr, Ich gefahren, und was soll ich euch sagen, mit meiner Hinterachse habe ich dem eine richtige fette Beule in die Tür reingefahren. So, ich wusste es doch. Ausgestiegen zu dem Polizist. Ich sag, gucken Sie mal hier, das habe ich jetzt davon. Er so, interessiert hier keinen, fahr. Ich sag, ja, aber ich habe dem da die Seite eingelöst, hinter mir die Busse. Der Polizist, fahr. So, dann bin ich irgendwann 200 Meter weiter ausgestiegen. Jetzt ich voll das schlechte Gewissen. So ein Zettel gemacht, weißt du, wie man das ja macht, so an die Windschutzscheibe, weil ich dachte, ey, kannst ja nicht hier irgendwie abhauen, ne? So, ich den Zettel dran, nochmal zu dem Polizisten. Ich sag, hören Sie mal, gucken Sie mal, das ist in Frankreich scheißegal. Hat der Polizist wörtlich gesagt, ne? Also ich verstehe ein bisschen Französisch.
Ah, ich dachte, er sprach Deutsch. Das wäre meine nächste Frage gewesen, dass der immer fahr gesagt hat.
No, je ne sais pas,
conduire,
was er genau...
Conduire,
je ne sais pas, was er genau gesagt hat. Aber er hat gesagt, so nach dem Motto, in Frankreich ist scheißegal, ist merde, wurscht, fahr. So, ich auf so halb Englisch, halb Französisch und so, ich dann nachher nochmal hin, ich sag, pardon, sag ich, aber la voiture, je suis avec mon Wohnmobil, en grand malheur, ne? So, und er immer, ist egal, fahr. Ich sage, ja, aber ist kaputt. No problem. So, dann bin ich ins Stadion mit einem total schlechten Gewissen. Ich weiß gar nicht, wer gespielt hat. Norwegen gegen Italien oder sowas. Und die nächsten anderthalb Wochen bin ich die ganze Zeit durch Frankreich gefahren. Und immer, wenn ein Polizeiauto kam, habe ich gedacht, scheiße, jetzt haben sie mich. Jetzt hat der mich doch angezeigt. Er hat mich aber auch nie angerufen, der Franzose, dem ich da die Seite eingefahren habe. Jedenfalls, als ich dann wieder raus war aus Frankreich, sind mir 20 Kilo Steine vom Herzen gefallen, weil ich trotzdem schlechtes Gewissen habe. Aber es hat wirklich... keinen interessiert, keinen Polizisten, keinen, der deinen Bus hast. Niemand, das war denen scheißegal. Hauptsache, conduire, fahr, avec, alle hopp.
Hast du es verarbeitet mittlerweile?
Natürlich, deswegen
oder,
bin ich ja
oder
hier
an den... merkst du ab und zu in deinem Alltag nochmal...
Nein, du weißt ja, der Täter kommt immer wieder an den Ort des Verbrechens zurück und deswegen bin ich heute in Marseille.
Das ist eine sehr schöne Geschichte. Die hast du gerade. Also wir haben ja eigentlich eine Rubrik Geschichten, ja, die so schön sind, dass ja, sie Kalli, da bist du natürlich Vorreiter bei uns, die so schön sind, dass sie auch ein zweites, drittes oder zwölftes Mal erzählt werden können. Die Geschichte ist neu. Also das haut mich, habe ich wirklich
nicht
gehört.
Die ist wirklich. Und ich habe übrigens, ach, das wollte ich auch noch sagen.
Neu.
Ich habe dann in Deutschland natürlich auch noch zwei Leute angerufen, die bei der Polizei sind und habe dann denen erklärt, was passiert ist und was ich dann jetzt machen soll. Und dann haben die in Deutschland haben gesagt, also ganz ehrlich, bei den Kollegen in Frankreich, das Einzige, was passieren kann, wenn du da jetzt anrufst, dass irgendeiner nachher von den Polizisten sagt, ah, super, ich habe auch noch ein kaputtes Auto zu Hause. Er hat gesagt, wenn die nicht reagiert haben und wenn die gesagt haben, du sollst fahren und wenn du alles gemacht hast, dann ist das jetzt, ich meine, mittlerweile ist es gar über 25 Jahre her, kannst du nichts machen, aber ich kann euch sagen, ich hatte wirklich, hätte ein ganz komisches Gefühl im Magen.
Also die neue Geschichte ist über 25 Jahre her, das muss man auch erstmal schaffen. So lange hast du gewartet bis zum heutigen Tag. Da hast du gedacht, jetzt ist es soweit, jetzt fühle ich's beim Pinkeln heute Morgen, heute muss sie raus.
Pralinen haben die mir auf die Kabine gestellt. Ich habe hab eine Praline gegessen, quasi sozusagen für dich, weil du nichts zu essen da hast.
Kalli, Praline, weißt du, das kann man lesen, das kann man aber auch essen, ne? Du kennst das, ne?
Alter, Praline!
Ja, Matze, ich war mit unserem Freund Tobi bei der Weltmeisterschaft, ne? Kannst du gucken, beim Finale. Und da haben wir schön bei Abu Dhabi angelegt, darf man jetzt gar nicht drüber sprechen, haben eine tolle Rundfahrt, der hat Abu Dhabi, Dubai und so weiter, Insel angefahren und haben uns dann den Luxus erlaubt, mit einem guten Freund, Geschäftsfreund, das Finale in Abu Dhabi oder Dubai, ich weiß nicht, einem der besten Hotels, wir hatten eine extra Loge, kam noch ein ehemaliger Nationalspieler und haben dann das großartige Finale. Das waren übrigens in den arabischen Staaten, hinten USA, die zweithöchste Zuschauerzahl, die jeweils eine Weltmeisterschaft erreicht hat. Da liegen wir mit Deutschland an dritter Stelle. Erster ist USA von 94 mit großem Abstand. Zweiter schon die Vereine, also praktisch Katar. Und wir haben zwar ein bisschen außerhalb gewohnt, und mit dem Schiff gefahren und haben dann das Finale geguckt. Das war für mich trotz der Enttäuschung, ich habe das ja auch alles erlebt, das erste Spiel da gegen, ja, ich will das ja nicht, ich weiß gar nicht, wie ich Klöf, Türkei oder sowas oder Polen, ich hab's vergessen, wir haben sicher geführt, wir hätten höher führen müssen, plötzlich haben wir verloren, dann haben wir das zweite Spiel in Spanien, tolles Spiel, unentschieden, zwei, der dritte gewonnen, dann war der andere Spiel lief unglücklich für uns, da waren wir raus, das war eine bittere Enttäuschung, das Finale war aber, so haben wir mal, sagen Sie ehrlich, Tobi, so haben wir noch nie in einem Stadion gegessen, wie da auf, ich weiß nicht, warum, in Dubai, glaube ich, ne, in dem Hotel. Boah, Mandarin Oriental.
Das weiß, da erinnere ich mich sehr gern dran, dass ich da dein Co-Leckermäulchen sein durfte. Und der Timo Werner, der mit uns geguckt hat, währenddessen wir hier weiter Podcast aufnehmen, spielt der mittlerweile für die San Jose Earthquakes.
San Jose ist eine fantastische Stadt.
Eine ganz tolle Stadt und hat schon eine schöne Vorlage gegeben. Gleich im ersten Spiel war er beteiligt. Und der Trainer, langjähriger Nationaltrainer der USA, Bruce Arena, du kennst ihn auch noch, Kalli, ist begeistert und sagt, wenn wir den jetzt noch 10% fitter kriegen, dann ist das ein Spieler, den wir so hier in San Jose noch nicht gesehen haben. Also insofern hat auch ihm der Abend damals und das hervorragende Steak, hat ihm noch mal ein bisschen nach vorne gebracht, Timo Werner. So.
Wir haben natürlich auch die Siegerehrung gesehen. Und wenn ich mich nicht richtig erinnere, wurde vielleicht auch der glücklichere Weltmeister und ein Topspieler von dem glücklichen Weltmeister wurde als bester Spieler der WM geehrt. Wer war das noch, Tobi? Weißt du das?
War das Messi hinten raus zum Spiele, wo, zum besten Spieler wurde Messi gekürt, aber mein bis heute mein herausragender Spieler im Finale auch und deutlich zu schlecht weggekommen war natürlich der Mbappé, Kali, den haben wir da auch sehr gefeiert an dem Abend.
Pass mal auf, die hatten doch gewonnen, hast du mitgekriegt?
Ja, ne? Habe ich mitgekriegt.
Messis Truppe hatte gewonnen. Also, darum geht's aber gar nicht. Dann hat also praktisch der Oberschöck, der wie das normal immer ist, den besten Spieler des Turniers hier, der kam dann aufs Spielfeld, hab den so eine Jacke da umgehangen, so eine Ehrenjacke, die sicherlich auch versilbert, vergoldet mit Diamantenstein, also die sehr wertvoll waren. Und dann waren auch, Tobi, deine Messe- oder Pressekollegen unverschämt. Was erlaubte sich? Der kommt aufs Spielfeld, dieser Sheikh Ababala Bulu Bulu. Ich habe gesagt, hör mal, ich kann es nicht verstehen, ich kann mich noch erinnern, eines der spannendsten Weltmeisterschaften 66 in England, wo wir mit diesem komischen Tor verloren haben. Weißt du, wo die da alle hinlaufen mussten?
Nee, erzähl.
So, Königin, Queen Elizabeth, 300 Stufen das Stadion hochlaufen und runter. Kannst du dich noch erinnern? Nee. Und als die Weltmeisterschaft 74 im neuen Stadion von München waren, mussten die alle zum Bundeskanzler die ganzen Stufen hochlosen. Super, jetzt geht der runter zu den Spielern. Ja, was ist das dann für eine Frechheit? Da weißt du, mit welchen Idioten wir zu tun haben, ja, die darüber beschreiben.
Kann ich da ganz kurz einlenken als Kultkaiser, ja, der natürlich bei zwei Weltmeisterschaften mit dabei war. Ich war 66, war ich schon mit dabei in England, ja, und 74 war ich natürlich, na klar war ich dabei, und das waren ganz besondere Erlebnisse, also das kann man ja mit heute nicht vergleichen, Herr Kalmund, Kalli, Rüthig, ja. Der Kalli hat übrigens, weiß ich, ob du die Geschichte kennst, Tobi, der hat mich dem Matze Knob vorgestellt, ja. Ich könnte die Geschichte jetzt nochmal aus
der... Nicht vorgestellt, der Matze Knob, ja. Der Matze Knob hat den Franz ein bisschen auf die Schippe genommen und dann war Franz knatschig und seine...
Na, warte mal, Kalli, die Geschichte aus deiner Wahrnehmung, die kennen wir ja schon, aber die Geschichte aus der Wahrnehmung von Franz, die haben wir noch nie gehört. Ja, 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 und es war nämlich alles ganz anders, Tobi. Es war ja damals so, wir waren da bei Sky, richtig. Ja. Ich war im Nachbarraum, ich wollte eigentlich schon in das Shuttle steigen und der Kalmund, der kam dann an und hat mich angefleht. Ja. Der gesagt, Franz, sprich bitte mit ihm. Ja. Ich sag, warum? Er hat mich da imitiert, das fand ich okay, aber auch nicht mehr, ja. War ich teilweise ein bisschen angefressen. Und dann hat er gesagt, ja, er hat mir angeboten, wenn du mit ihm sprichst, der Matze Knob, dann gibt er mir, also dem Kalli, gibt er ein Abendessen aus, ja. Zwei Schnitzel mit Musso-Schokolade, mit Tomatensuppe vorneweg, ja, mit Canapé, mit allem, was man braucht. Und da hat er, ist auf Knien gerutscht, der Herr Gallmund. Und dann habe ich gesagt, Kalli, weil du es bist, rede ich mit dem Knob. Ja, das ist die wahre Geschichte, ja. Die hat noch nie einer gehört, ja. Freunde.
So in etwa stimmt's. Ja. Ich bin ja jetzt älter geworden. Also, das muss ich sagen, als ich bei Franz zu Hause war, in Salzburg, kurz vor seinem Tod, ich hatte die so eine Ehrung gemacht für ihn vom Bundesaußenministerium, dann ich ihn die ganze Politiker zur Sau gemacht, weil sie den Franz angepinkelt haben, ich sagte, ihr Schlauberger, was haben wir für eine Infrastruktur, Stadien, Straßen und so weiter und so fort, und ohne den Franz hätten wir nie diese Weltmeisterschaft nach Deutschland bekommen, ihr Schlauberger da aus der politischen Bank. Und dann war eigentlich so ein bisschen Ruhe, und Franz, als ich bei dem zu Hause war, Heidi hatte sich das gewünscht, die Ehrung gebracht hat. Wisst ihr, was dann war? Tobi, der hatte von Matze die Kassette.
So.
Und seine Wunschkassette, wo er hat einen Zorn gehabt, die ich als Bestes sehe.
Panzer.
Da hat der Matze den Franz gemacht und der Boche hat den Olli Kahn gemacht. Oh. Die fand er nicht so gut. Ja. Granatenhaft seine Lieblingskassette war, da wurde so glücklich mit dem Panzer durch das Mittelmeer nach Mallorca fahren. Das hätte man dem Tag fünfmal gezeigt.
Kalli, wie spät ist das bei dir jetzt?
Bei mir ist jetzt kurz vor neun. Wir sind sechs Stunden Zeitunterschied. Sechs Stunden weiter.
Ah, bei mir ist es jetzt 20 vor drei. Und wir müssen noch ganz kurz eine Geschichte aus dem Hut zaubern, die jetzt erst am letzten Sonntag passiert ist.
Aber warte, zwar, ganz kurz mal. Ich wollte dir vorher noch einmal eben sagen.
Ja, bitte.
Wie
ja,
schön
bitte,
ist,
bitte.
Dass du jetzt in Marseille liegst. Also, beziehungsweise das Schiff, auf dem du bist, liegt in Marseille. Liegst du im Hafen auf dem Handtuch?
Ich liege in Marseille, genau. Am Hafen.
Und da den Franz Beckenbauer wieder rausholst, weil der ja nun auch nach seinem größten Erfolg 1990 Weltmeister, ist er ja direkt zu Olympique Marseille gewechselt, allerdings nur ein Jahr, glaube ich, geblieben. Und dann sind sie der erste Champions-League-Sieger geworden, nachdem 1992 mit Rudi Völler, der erste deutsche Spieler, der die Champions League gewonnen hat, heißt Rudi Völler. Das wollte ich noch abschließen.
Richtig.
Zu Marseille. Jetzt dreh ich den Schlüssel um und schmeiße.
Super Beitrag.
Danke dir, Galli.
Der geht mir runter wie Öl.
Ja, sag mal, Tobi, wir müssen noch kurz einmal, weil ich ja gerade so eine Praline hier schon gegessen habe, deine Aufgabe, dass, aber wenn einer weiß, dass man die Praline auch lesen kann, dann weiß man auch, dass er schon ein bisschen älter ist. Ich weiß nicht, gibt's die Praline noch und gibt's auch die Schlüsselloch noch. Das war das Pendant zur Praline.
Das frivole Wochenende.
Du hattest ja beides, alle drei hattest du damals ja im Abo und die natürlich die Happy Weekend auch. Aber sag mal ganz kurz, am Wochenende, am Sonntag, ich gucke Sky, ja, zu Gast bei Sky Tobias Holtkamp und auf einmal warst du nicht mehr im Bild. Ja, bei Sky 90, du warst auf einmal nicht mehr im Bild. Und dann hieß es, Herr Holtkamp musste sich kurz hinlegen. Dann wurde ein kleiner Beitrag eingespielt und dann hieß es, er ist angeblich unterzuckert. Und stimmt das? Also ist das so, warst du unterzuckert? Und jetzt werden alle Hörer, die uns kennen und wissen, dass du gerne was isst, sagen, siehste, Matze, du bist schuld und der Kalli, weil ihr dem Tobi die kleinen Leckerchen abquatschen wollt. Jetzt hat er einmal bei Sky 90 nichts gegessen, ist er sofort unterzuckert und muss sich auf den Rücken legen und die Füße hoch. Was ist denn da passiert?
Ja, ich hatte tatsächlich das Gefühl in der einen Werbepause, dass mir eine Cola oder irgendwie ein Schokoriegel ganz gut täte. Der war dann aber, weil die Werbepausen bei Sky 90 sind ja nicht ansatzweise so lang wie hier im Doppelpass. Dementsprechend war das dann nicht zu organisieren, oder das dauerte dann sozusagen und dann ging dann die Sendung weiter. Und ich fühlte mich wirklich ein bisschen unterzuckert und hatte dann auf mal Sorge, und das dauert dann ja, keine Ahnung, eine halbe Sekunde, bis du dann auf mal wirklich so in so einen Film fährst und denkst, oh mein Gott, jetzt bitte nicht, dass dir nicht hier schwarz vor Augen wird. Und hab dann, als gerade der Beitrag lief, beziehungsweise ich nicht im Bild war, hatte ich dem Patrick Wasserzieher, der direkt links neben mir saß, gesagt, Patrick, ich muss mal ganz kurz raus. Und genau, deswegen ist dann Didi Hamann aufgerückt und Patrick hat zweimal aufgeklärt, warum die Runde um eine Person verkleinert wurde. Und das habe ich jetzt auch, das hatte ich bisher.
Ging's dir wieder gut? Also du hast dann
ja, die haben da ganz, ganz geil, also wirklich ein zauberhaftes Team, ja, und haben dann da gleich so Beruhigungstropfen so ein bisschen mir gegeben, mhm, so, und haben mir dann natürlich da Cola eingeflößt, dass ich danach, ich bin dann ja anderthalb Stunden später sowas zurück nach Düsseldorf geflogen mit Friedhelm Funkel. Ganz lieb haben wir noch gemeinsam, hat er mir eine Kartoffelsuppe ausgegeben am Flughafen in München noch, weil wir gewartet haben. Und nee, da habe ich mich wirklich in bester Obhut gefühlt. Und mir ging es dann, da kommen dann ja sofort auch Ersthelfer, ne, die bei Sky angestellt sind. Also das hat, der ganze Apparat hat da mehr als herausragend funktioniert. Das wäre nicht nötig gewesen, aber ja, klar, man weiß ja dann nicht genau, was ist, ne? Aber wenn du den ganzen Tag drei Kaffee trinkst und morgens einmal in so ein Brötchen beißt, dann kann das halt, ne, das hast du mir auch schon häufiger erzählt, der wesentlich TV-erfahrener ist, kann das eben auch dafür sorgen, dass du dann in so einer Anspannungssituation dir da auch mal ein paar Fragen stellst, die dann auch gar nicht eintreffen.
Ne? Tobi, ich habe dir aber immer schon gesagt, und jetzt kommen wir ja zu dem wahren Grund, warum du da die Sendung verlassen musstest. Du darfst dir das mit Werder Bremen auch nicht zu sehr zu Herzen nehmen. Verstehst du? Es ist halt nun mal im Moment eine Gurkentruppe. Verstehst du? Ich bin auf dem Schiff, kam gestern jemand an, der hat mich angesprochen und hat gesagt, Mensch, ich höre immer euren Podcast und so, ich bin ein Riesenfan und schöne Grüße an Tobias Holtkamp. Ich leide mit ihm, ich bin auch Fan vom SV Werder Bremen. So, und wenn ich dem jetzt auch noch erzähle, dass es bei dir schon so weit ist, dass du sozusagen die Grätsche machst, verstehst du, dann legt er sich gleich daneben. Aber
da frage ich mich, ist das ein Zufall, dass eine Gurke grün ist?
Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Das ist ja, sieht man ja auch am VfL Wolfsburg. Die sind ja auch grün.
So, und damit können wir direkt, das wird natürlich jetzt ein Kracherspiel. Haben wir gestern dann darüber geredet, ne, weil ich liebe ja diese Begeisterung auch von dem Friedhelm Funkel, der in so viel Details drinne ist, der natürlich auch in jedem Verein Leute kennt und mit den Trainern mitfiebert und sowas. Und da wirklich das Gegenteil von dem, was ja immer so gesagt wird, ja, warte mal ab, der wartet nur darauf, ne, oder die Trainer, die jetzt arbeitslos sind, warten nur darauf, dass dem was passiert, dass sie da dann in den Job kommen können und so. Nee, ganz im Gegenteil. Also der ist so eng, auch mit dem Lukas Kwasniok zum Beispiel, der hier beim ersten FC Köln jetzt möglicherweise auf der Kippe steht und sowas, ne, und drückt dem so die Daumen. Genauso wie Dieter Hecking, der jetzt halt am Samstag mit den Wolfsburgern ein absolutes Kracher-Abstiegsfinale hat gegen Werder Bremen. Ne? Das ist der Samstagnachmittag, der ist schon sowohl mit den Kölnern gegen Gladbach als auch Wolfsburg-Bremen.
Ist das denn
bestückt, würde ich sagen.
Kalli, ist das denn Not gegen Elend da? Bremen gegen Wolfsburg? Wer ist denn da?
Nee, hört immer auf. Hört immer auf mit Not gegen Elend. Wenn 18 in der Bundesliga sind, dann sind die verdient da drin. Und wenn da unten schon, ich habe auch schon erlebt, zwei Abstiegskämpfe mit Bayer Leverkusen, die mir zwar glücklich, erfolgreich dann auch beendet haben, aber ich hatte nicht viel Spaß dran, die da unten drin, Not und Elend und Blöten, Ahnungslose, das geht an die Nerven, das ist nachher mehr Nervenspiel wie Fußballspiel, das sind alles, die ihr jetzt genannt habt, sehr verdienstvolle, auch Bundesligisten, die auch große Zeiten hatten, jetzt läuft's mal nicht und da mache ich auch nicht so Not hier in Elend, ich höre diese Dinge nicht, das hat nichts mit Not und Elend zu tun, vielleicht ein bisschen mit Spielqualität, ein bisschen hoch, die Breite fehlt und ich hab das nicht gerne, die jetzt mit Not und Elend zu vergleichen. Not ist noch in Ordnung, Elend. Weißt du, welche von euch zweien, die treffen aus 10 Metern Möbelwaren nicht und sind dann pausenlos am Diskutieren, was die für ein Scheiß da spielen. Nee. Da kann man so machen, machen ja auch viele Medienvertreter. Mein Hobby ist es nicht. Warum? Weil ich selber es zwar nur zweimal in meiner langen Laufbahn mitgemacht hat, aber da kam nachts bei mir schon immer das Abschließen. Ich bin so hat an meiner Deck gezogen. Da hatte ich nicht noch viel Spaß. Da lernt man super schlau. Journalist, der mit dem Ball der Möbelwaren nicht trifft, dann sagt, wie es gemacht werden muss.
Kalli, wie sieht denn dieses Abstiegsgespenst überhaupt aus? Also wie müssen wir uns das vorstellen? Du hast es ja schon gesehen nachts. Also kommt es im Dunkeln, macht es das Licht an? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Nee, du kriegst dann auch manchmal, ich weiß nicht, ob Träume oder Halluzinationen, du beschäftigst dich ja dann auch mit so einer Frage, mit dem Schlimmsten. Du musst mir vorstellen, das Schlimmste war für mich 1996. Wir hatten Stammtorwart Rüdiger Vollborn, es hat nicht mehr gespielt, Nationalinnenverteidiger Christian Wörns nicht, Bernd Schuster hatte Theater mit Trainer, war draußen, Kirsten, der Torschützenkönig, der hat 10-Satzkauf noch gespielt, ja, der ganze nicht einfach setzen, die sind nicht um Platz, verstehst du das? Und dann musst du kämpfen. Und wir hatten 96 das größte Glück. Wir waren eigentlich draußen. Wir sind zwar am Schluss 14 geworden. Das klang noch halbwegs versöhnlich. ne, bei 14. Wenn Markus Münch in der 3 oder 82. Minute nicht das 1:1 gespielt hätte, die Chance hätte, dann wären wir 16. geworden. Weißt du, was das bedeutet? Damals gab es kein Relegationsspiel. 16, 17, 18 in die zweite Liga. 8 Minuten vorm Schluss haben wir uns den Klassenerhalt. Ich nicht, aber meine Mannschaft. Ja, dann tanzen die Nerven Samba. Da ist keine Yuki-Puki-Hai-Papai. Das können nur die Außenstehenden machen,
Kalli,
die das noch nie erlebt haben. Da kriegst du Schweißausbrüche nachts. Da wirst du wach, da denkst du Bundesüberfall.
Ja, aber was ist denn, was hast du denn, Kalli, nimm uns einmal bitte kurz mit in die Situation. Jetzt bist du dann nachts wach geworden. Was hast du denn dann gemacht? Hast du dich umgedreht? Bist du runter zum Kühlschrank?
Licht angemacht. Ja. Einmal waren wir gerade abgestiegen, enttäuscht. Da habe ich dann festgestellt, das war noch gar nicht der Spieltag. Das war ein Glück. Es gab aber nicht, da sprang ich aus und dachte, wir sind drin. Da war der Spiel auch noch nicht da. Also das kann nur einer erzählen, der es mal mitgemacht hat. Und ich habe es ja in meiner gesamten Laufbahn nur zweimal mitgemacht, dabei war einmal eng bis zum letzten Spieltag. Und du kannst nur drüber mitsprechen, wenn du auch mit voller Liebe, mit voller Identifikation zu dem Verein stehst.
Wie du ohne Empathie hier über Not und Elend sprechen kannst, Matze.
Also das hat mich ich kann das ja nur bestätigen.
Ich bin mir sicher, dass Not ein Tor mehr schießen wird als Elend.
Einigen wir uns auf Gurke gegen Graupe. Aber ich kann das ja nachvollziehen, was Kalli gesagt hat. Ich bin ja auch schon in meiner Kreisliga-, Bezirksliga-Karriere, ich glaube, 4-mal aufgestiegen und 4-mal abgestiegen. Und wenn du gegen den Abstieg spielst, und ich weiß noch, das allererste Mal, da war ich irgendwie 20 oder so, da haben wir in der Relegation, waren 3 Mannschaften in der Relegation, und wir hatten irgendwie das erste Spiel gewonnen und das zweite Spiel irgendwie aber unentschieden gespielt und dann spielten die anderen beiden irgendwie gegeneinander und es ging dann wirklich nur noch ums Torverhältnis und da habe ich auch in der Nacht vorher, habe ich wirklich schon schlecht geschlafen, weil ich dachte so, hoffentlich steigen wir nicht ab und so. Und als dann das Spiel genau so gelaufen ist, wie es für uns eben nicht hätte laufen dürfen, in dem Moment, genau, wir hatten gegen eine Mannschaft, ich weiß nicht mehr genau, jedenfalls war es so, dass dann die mit einem Tor Unterschied quasi drin geblieben sind oder aufgestiegen sind und wir sind abgestiegen, habe ich auch die ganze Nacht, da war ich 20 Jahre, habe ich nicht geschlafen, habe gedacht, wie kann denn das sein? Und das geht's. Und meine Mutter hat damals gesagt, Junge, es ist doch nur Fußball, aber es war eben nicht nur Fußball. Es war wirklich der Abstieg. Das hat mich auch mindestens 1 oder 2 Nächte gekostet. Also, und wenn du dann natürlich das noch als Job hast, so wie Kalli, und da hängen dann auch noch Arbeitsplätze dran und so, ich glaube, dann ist das wirklich anders zu bewerten, ne? Weil dann geht's eben vielleicht sogar um die eine oder andere Existenz. Vielleicht nicht unbedingt vom Spieler, aber vielleicht von der Klofrau oder von irgendeinem Mitarbeiter oder so. Also ich glaube, ja, das darf man nicht unterschätzen.
Und überleg mal, was das für Vereine sind. Das sind ja allesamt Traditionsvereine, die da jetzt unten, also ne, aber eben gesagt, Köln, Bremen, St. Pauli, Wolfsburg, ich sag mal, das sind die 4, die ich jetzt in erster Linie sehe, die sich um Platz 17, der direkte Abschiedsplatz, den die Wolfsburger zurzeit haben, würde sich sicher der ein oder andere Fan in Deutschland freuen, so kriege ich das mit, wenn die Wolfsburger, die ja jetzt wirklich jetzt gemessen an den Möglichkeiten, die sie haben und dem Budget und sowas, den schlechtesten Job machen, das muss man mal so deutlich sagen, ne, wenn die dann auch mal den Weg in die zweite Liga antreten würden, also 17, 18, Wolfsburg, Heidenheim, glaube ich, würden dann schon einige unterschreiben. Bei Heidenheim ist einfach jetzt dann so ein bisschen die Luft auch raus nach den Jahren, die sie dabei waren. St. Pauli, Werder, Köln könnten die 3 sein, die dann eben hoffentlich auf Platz 16 zu landen. Ne? Aber da hängen Schicksale dran. Das ist, wie du sagst. Und das ist selbst bei einem Kreisliga- oder Bezirksliga-Verein schon so. Das ist bei einem Bundesliga-Verein. Da geht das Zittern los. Da geht man mit gesenktem Kopf in die Geschäftsstelle. Dann geht der ganze Mut flöten. Ne? Wenn man nur noch darauf aus ist, keine Fehler zu machen, statt möglicherweise eine gute Idee anzubringen. Die will dann der Chef im Moment nicht hören. Wir haben ganz andere Sorgen und so. Ihr wisst ja, was mit so einem Unternehmen, und das sind ja alles mittelständische Unternehmen, was mit einem Unternehmen los ist, wenn die Bilanz schlecht ist und wenn die Leute eher Angst haben, dass sie möglicherweise jetzt demnächst ihren Job verlieren, ne? Statt wir planen jetzt unsere Reisen zum Europapokal. Wer kommt alles mit? Wer leitet die Family-Friends-Reisegruppe?
Ja, und man muss auch immer sagen, ich weiß nicht, ob Kalli das auch so sieht, aber ich finde ja, dass Nicht-Absteigen am Ende eigentlich immer einfacher ist, als wieder aufzusteigen. Also dieses Wiederaufsteigen, ne, dieses, wenn du jedes Spiel ja gewinnen musst, also wir haben früher auch in so einer Liga gespielt, da musstest du jedes Spiel gewinnen, wenn du eine Chance haben wolltest, aufzusteigen, weil da waren 2, 3 Konkurrenten, die haben auch alles gewonnen. gewonnen, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Und dieses Nicht-Absteigen, das ist eigentlich, weil man steigst du dann ab wegen einem Punkt oder zwei und denkst, ey Scheiße, warum kriegen wir denn dann noch das Gegentor? Deswegen leidet man da einfach.
Genauso habe ich es meinem besten Kumpel erklärt, diese Woche habe gesagt, ne, weil der auch so alles scheiße und wer jetzt wieder unten rein und so. Da sage ich, du, wie geil, die Situation, guck doch mal, es sind noch 8 Spiele. Ne, du hast jetzt 8 Spiele Zeit, um dich für die Bundesliga-Saison nach dem Sommer, also fürs nächste Bundesliga-Jahr zu qualifizieren. In 8 Spielen hast du die Chance, ein ganzes Jahr Bundesliga zu bekommen. Das ist deutlich einfacher, als wenn du erstmal da wieder in dem Zweitligasumpf bist, wo es dann ganz, ganz neue Mannschaft, neuer Kader, neue Gegner. Wir wissen, wie schwierig das ist für Traditionsvereine, die darunter gehen. Da kannst du nicht drauf setzen, dass du im ersten oder zweiten Jahr wieder hochgehst. Frag nur mal in Hamburg und bei vielen anderen, die da mittlerweile seit Jahren ja dazugehören.
Ja, Kalli, würdest du das auch so sehen, dass aufzusteigen schwerer ist, als nicht abzusteigen? Würdest du das auch so sehen?
Ich werde mal eine ganz wichtige Entscheidung von mir mal vertraulich euch mitteilen. Wir haben ja eben über den 96er Klassenerhalt glücklich und danach kam Christoph Daum. Wir waren ja 4-5 Mal dann die Vizemeister. Jetzt spreche ich nur die 2 Jahre an. 2-2, 2-3, 2-4. Ich habe 2-4 aufgehört. Ich erkläre ja statt. 2-2. Vizemeister, Vizepokalsieger und die Champions League mit einer alle großen Mannschaften weggeputzt. Arsenal, Juventus, Manchester United, Liverpool und dann im Finale in Real Madrid unglücklich verloren. Das war 2-2. 2-3 sind wir nicht abgestiegen, aber hatten auch das Quäntchenglück. Und dann kam 2004, mein letztes Jahr, und wir schafften wieder die ganz oben im Königsbereich. Wir schafften die Champions League. Und in der Woche, ein paar Tage davor, hat mich dann ZDF angerufen, kommst du dann am Samstag, so jetzt Dollar Break, kannst du nicht am Samstag ins aktuelle Sportstudio kommen. Jetzt höre ich genau zu. Ich habe gesagt, kann ich nicht, das ist der letzte Spieltag, ich werde Mitarbeiter verabschiedet, da werden Spieler verabschiedet, dann kann ich nicht an diesem letzten Tag nicht da sein und fahre nach Mainz. Dann habe ich gesagt, können wir eine Schalte machen? Dann habe ich gesagt, okay. Jetzt kommt es, was mich auch total mit überzeugt hat, dann reicht, du hältst es nicht mehr aus. Ich habe der Schalte zugehört, Spiel war vorbei, wir hatten im Stadion in der Nähe, dann die große Abschlussfeier, Spieler verabschiedet, dann Gütertechniker, bitte jetzt 22.30 Uhr, ich weiß jetzt nicht mehr, ob die Minute, wir haben eine Schalte. Kommen Sie bitte, ich bin dann zu der Schalte, zur Live-Schalte zum ZDF-Sportstudio. Natürlich legt mir Marsch, wir sind noch in Schafen, die Stuttgarter noch besiegt, wir haben in Bremen, die wurden im Jahr Deutschen Meister besiegt. Das war ein super Abschluss, ich bin glücklich, happy und so weiter. Alles klar, ich ging weg, der Techniker kommt wieder. Kalli, wir müssen noch mal wiederholen, sag ich, ja, seid ihr dann bescheuert? Ich gehe wieder hin, Licht geht voll an. Jetzt könnte ich eigentlich heulen, ich muss mich beherrschen. Es waren ungefähr 30, 40 Mitarbeiter, die das Unternehmen in dieser Zeit, wo man nicht, das Jahr haben wir ja dann die Champions League gespielt, und ich habe mich gewehrt, irgendeinen freizustellen. Ich habe gesagt, hier geht es nicht, dass die Hochbezahlten dann verbocken und wir geben die Kleinen, die setzen wir vor der Tür. Die bleiben das Jahr da. Wenn es dann nicht klappt, ist es gut. Und weißt du, was die gemacht haben? Die haben mir dann so ein Lied vorgesungen. Das war keine Fehltritt. Die wollten das noch machen. Die haben das nur so gespielt. Licht ging an. Da waren all diese Mitarbeiter. Und der Kalli hat wie ein kleines Kind geheult. Vor Rührung, Dankbarkeit. Und hat meiner Silvia gesagt, wir gehen nicht mehr zu der Feier. Wir gehen nach Hause. Und auf dem Weg zu Hause hat er gesagt, das war mein letzter Tag. Bundesliga ist Schluss. Ich bin dann auch noch mit in der Delegation Nationalmannschaft, Europameisterschaft, habe ja auch EM, nicht nur EM, nachher 2006 WM-Botschaft gemacht, 2008 EM. Aber das war so ein äußeres Signal, das hat mich so beschäftigt. Ich war so ähnlich, auf der einen Seite stolz, dass ich keine freigestellt habe, weil ich da so vom System, dass die Kleinverdiener raus müssen, weil die Großverdiener beschissen gespielt haben. Ich sagte, keiner. Und da war der Klassenerhalt gesichert. Und so, ja, der Internationale. Und die waren so erleichtert, diese Mitarbeiter, die immer die ganzen Jahre davor geschuftet haben, dass sie auch nach einem schwachen Jahr in dem Jahr nicht gehen mussten. Das war für mich auch ein Signal. Kannst du meine Frau fragen? Da ich gesagt, ich will das nicht mehr. Der Druck ist mir zu groß. Schluss aus. Das war meine. Ich habe dann zwar dem einen oder anderen Freier wie Dresden nochmal geholfen, da zu Haufe stehen, aber alles so ein bisschen ehrenamtlich als Mitdenker, Mitlenker, aber nicht mehr jetzt offiziell angefangen.
Kalli, eine sehr schöne Geschichte, die wir, also ich zumindest auch noch nicht gehört habe. Deswegen danke, dass du uns daran hast teilhaben lassen. Und ich glaube, genau an diese Menschen, die da im Hintergrund ja auch eine wichtige Rolle spielen, wird natürlich oftmals gar nicht so gedacht, aber du hast uns da jetzt gerade mal wirklich schön mitgenommen.
Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Kalli, ne, weil wir zum Beispiel bei unseren, wir haben ja die letzten Wochen immer wieder über die Kommentare gesprochen, die ja zuhauf kommen aus, ja gar nicht aus unserer Fankurve, sondern ich sehe uns ja wirklich so als Bild, als so einen gemeinsamen großen Stammtisch, wo eben ganz, ganz viele Hörer und Hörerinnen noch mit dran sitzen und völlig auf Augenhöhe.
Du musst gleich nochmal was vorlesen, ob die was geschrieben haben.
Das will ich gerade sagen. Da wird ja Kalli immer wieder bei allem Scherz, den wir machen, Kalli. Und ne, allem von wegen, und jetzt kommt er mit der Geschichte wieder, ne? Die Leute, das weißt du ja auch, allein wenn du den Ticket verkauft hast, jetzt dir anguckst von deiner Tour, ne? Die Leute lieben es, wenn du so eine Anekdoten bereit hast und einfach mal Einblick in dein Seelenleben da gewährst. Dementsprechend kam ja zum Beispiel auch wieder hier von Onkel Benny, lieber Kalli. Ich würde mich so über eine Karte freuen, über eine Autogrammkarte von dir, aber mit Unterschrift von Matze und Tobi auch. Ich feiere euren Podcast, weil ihr drei immer diskutiert, sachlich, freundlich, und ich bin jedes Mal gespannt auf die Themen. Und lieber Tobi, du darfst natürlich auch ab und zu mal im Podcast eine Schokolade, einen Kaffee trinken oder was Sonstiges essen. Kalli ist für mich einfach eine Legende, und mit Matze feiere ich immer noch Luca Toni, den Song.
Allora,
und Super Ritchie.
Da kann ich kurz eben noch einhaken. Super Ritchie, vielen Dank. Am Samstag war ja wieder die 90s Super Show in Dortmund, wo ich ja als Super Ritchie aufgetreten bin. Und Luca Toni, übrigens, das ist ja ein ganz gutes Stichwort, hat jetzt irgendwie mir einen italienischen Pizzahersteller sozusagen zugetragen, die jetzt irgendwie mit ihm als Werbepartner agieren und der Song Nummer Uno dort auch wieder irgendeine Rolle spielen soll. Also ich habe gleich noch einen Call mit einigen Italienern. Da geht es um Pizza, Pasta, bello, bellissimo, fantastico. Dai, andiamo. Also von daher, der Luca lässt mich auch nicht los.
Ja, aber das ist ja auch wirklich zu seiner Luca Toni Nationalhymne geworden, der Song. Das kann man so sagen.
Ja. Da muss ich euch noch etwas zu erzählen zu Luca Toni. Ich habe dem Matze, so dass er so ein bisschen auf der Kippe stand immer, und ich fand diesen Clip, wo Matze Beckenbauer gespielt hat mit Oliver Kahn, das war dann Pocher, war einer der besten Clips, sage ich ganz offen, Matze, gebe ich dir auch ehrlich zu. Aber dann kam ein Fußballspiel und dann kam Matze als Franz. Sage ich, Matze, du mir die Falle, zieh die Nummer 5 an, aus, und zieh das Trikot von Luca Toni, der wirkt ja so was eckig. Den kannst du viel leichter nachahmen als den Franz. Du kannst den Ball doch gar nicht so behandeln. Aber wenn du der Luca Toni bist, der ein bisschen eckig ist, der muss auch mal den Ball vom Fuß so 2-3 Meter wegspringt. Da kommst du viel originaler rüber. Und so haben wir ein Spielglück in Dortmund und Schalke. Hat Matze sich in der Tat, das ist ja immer noch schwierig, sich so zu verkleiden, noch umgekleidet von Franz in Luca Toni, stimmt das oder habe ich mich jetzt falsch erinnert?
Da hast du vollkommen recht, Kalli, wie du dich da erinnerst, ist der Wahnsinn. Du warst natürlich auch dabei, ich war auch dabei. Tobi, haben wir noch jemanden, der was geschrieben hat? Haben wir noch
einen? Lustig, weil eine Rolle, die ich ja auch sehr, sehr schätze, die ich aber seit Jahren nicht gehört habe, auf die macht ja von dir.
Ja.
Das schreibt B, hat gar seinen Namen nicht ausgeschrieben. Erstmal fragte er, wenn ihr könntet, welchen Podcast-Partner würdet ihr euch noch dazu ins Boot holen? Da können wir mal drüber legen. Dann sagte er, Frage an Tobi, hast du auch eine Art Mentor gehabt eigentlich, ohne den du heute nicht hier wärst? Wenn ja, wer ist das? Boah, sind natürlich ganz, ganz viele auf dem Weg. Ich glaube, Alfred Draxler, Bild-Journalismus-Legende, war auf jeden Fall derjenige, der mir zu Beginn den Weg geebnet hat und sehr, sehr klar mir gesagt hat, was ich machen sollte und was nicht und wie.
Ich hatte auch einen Mentor übrigens. Bei der Bild-Zeitung hatte ich auch einen Mentor. Weißt du, wie der hieß? Tobias Holtkamp. Das war ja so. Kannst du dich erinnern, als ich da mit der Parodie, und dann haben wir uns getroffen, du mit, ich glaube, Kai Tramann, habt ihr beiden da gesessen in Köln bei meinem Management und habt mir gesagt, Matze, du musst doch da vielleicht für uns mehr machen. Also mein Mentor bei der Bild, das warst du.
Ich weiß, ich hatte damals, ich war gerade Sportchef bei Bild.de geworden, sozusagen für den ganzen Online-Bereich verantwortlich. Und dann haben wir uns getroffen, hab mich schon total gefreut, dass ihr gesagt habt, Mensch, komm vorbei, lass uns mal sprechen. Und dann war einer meiner ersten Sätze, weiß ich noch, hatte ich mich vorher nämlich aufgeschrieben. Ich habe viele Ideen, aber leider kein Budget.
Ja, das war ja immer so bei euch.
Ne? Also das und war da ja wir immer auch so, noch eine gewisse Reichweite im Schlepptau hatten, haben wir das, ja. Und das ging auf. Deswegen, man darf sowas nicht immer, man muss sich schon mal, es gibt nicht immer nur die Bezahlung finanzieller Natur, Geld, sondern es gibt auch wirklich Aufmerksamkeit. Und damit kommen wir natürlich schon. Und überleg mal, jetzt sitzen wir hier ein Jahrzehnt später, noch mehr. Ne? Das ist ja, wann war das? Das war
2008, glaube ich, ungefähr.
2008, 2007, ja.
Ich wollte eben eigentlich nur ganz kurz eben auch sagen, dass ja jeder auch immer irgendwie im Leben einen Mentor hat. Bei mir war das früher beim Radio. Ja, habe ich angefangen, da gab es dann Jürgen Mahnke oder Elke Schneiderbanger, so hießen die zwei oder heißen sie immer noch, die, denen ich wahnsinnig viel zu verdanken habe, weil die mich haben auch machen lassen. Ich glaube, es ist immer wichtig, dass man im Leben einen findet, der in dir etwas erkennt, der sagt, da hat er offensichtlich ein Talent, da profitiere ich durchaus auch von, wenn ich dem vertraue, aber ich vertraue ihm halt auch. Und ich finde, nur wenn man Vertrauen bekommt, das ist als Fußballer übrigens auch so, kannst du wirklich dein volles Potenzial abrufen. Also wenn du immer unter Druck stehst, später ist das was anderes, wenn du da reingewachsen bist. Aber auch so beim Jugendfußball finde ich immer ganz wichtig, dass man Menschen auch Vertrauen schenkt. Ja? Und wenn du sagst, ja, aber der muss ein bisschen mehr trainieren, natürlich. Aber wenn der nie das Vertrauen im Spiel auch spürt, auch Fehler machen zu dürfen im Übrigen, so, dann wird es ganz schwer. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass ich Menschen hatte, die mir wirklich vertraut haben und die gesagt haben, der macht das schon.
Pass auf, und dieser B oder Beta, wie er heißt, der hier das gefragt hatte zu Mentor etc., der schrieb nämlich unten dann noch, und das erinnerte mich eben an die Zeit, die wir bei Bild hatten, weil da haben wir jetzt, glaube ich, dann waren die Olympischen Winterspiele, Matze, und dann hatten wir uns gemeinsam überlegt, dass Gerd Rubenbauer, und auf den spricht er nämlich an,
Gerd Rubenbauer, meine Damen
und Herren, dass der uns Olympia erklärt. Und dann haben wir so verschiedene, die Sportarten sind wir durchgegangen, sind sogar, glaube ich, einen Tag da zur Schanze gefahren und so weiter zum Biathlon und haben so kurze, anderthalbminütige Clips gemacht. Und er schreibt, Matze, kannst du bitte einmal wieder Gerd Rubenbauer machen? Den finde ich einfach Weltklasse. Ich muss da immer an Skispringen denken. Also vielleicht ist das jetzt einfach zum Abschied von dieser Woche. Genießen wir jetzt nochmal den guten Gerd.
Gerd Rubenbauer, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Abfahrtslauf der Damen. Katja Salzinger oben sozusagen im Starthäuschen. Jetzt kommt's drauf an, jetzt ist es wichtig. Jetzt ist das olympische Finale. Startschuss, Katja Salzinger auf der Piste. Wunderbar, das erste Tor genommen. Jetzt auf der Geraden, da muss sie gleiten lassen, da lässt sie gleiten. Katja Salzinger jetzt schon ins Stielhang. Schuss, Schuss und Platz 1 für Katja Salzinger, meine Damen und Herren. Und der erste Gratulant ist Andi Brehme, der gegen den Elfmeter-Töter Goykoetxea. 1-0 für Deutschland. Alles wie gehabt, meine Damen und Herren. Gerd Rubenbauer.
Pass auf, wenn jetzt einmal beim Skispringen Kalli auf der Schanze, wie würde das klingen?
Jetzt, meine Damen und Herren. Alle sind bereits unten. Sven Annawald mit einer neuen Bestleistung. Dahinter Noriaki Kasai, aber jetzt Rainer Kallmund. Erstmals ins Team berufen vom Bundestrainer. Rainer Kallmund oben auf der Schanze. Er steht erwartet. Der Wind ist im Moment noch nicht optimal. Er nascht noch einmal mit dem Löffel aus seinem Musso-Schokolade. Und jetzt startet er. Rainer Kallmund wunderbar in der Hocke. Geht Richtung Schanzentisch. Hebt ab und dann fliegt er. Dann fliegt er, Rainer Kallmund, und landet aber bereits nach 7 Metern. Das hat sich der Bundestrainer anders überlegt, aber er bringt das Schnitzel mit der Jägersoße ohne zu verschütten ins Ziel. Auch das ist eine Leistung. Glückwunsch an Rainer Kallmund.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Echte Champions XXL ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.